Meilen und Zeilen. Abenteuerliteratur mit Tim Kruse. Über Geschichten, die raus wollen und Bücher, die mit uns auf Reisen gehen.
Heute geht es um eine Frage, die vermutlich alle kennen, die schon einmal irgendwo im Schneesturm standen, im falschen Bus saßen oder in einem fremden Land gedacht haben, das müsste man eigentlich mal aufschreiben. Aber zwischen das müsste man eigentlich mal aufschreiben und herzlichen Glückwunsch, Ihr Buch landet in einem berühmten Verlag, liegt leider nicht nur ein romantischer Sonnenuntergang, sondern meistens ein ziemlich langer Weg. Idee, Fotos, Exposé, Erzählton, Verlagssuche, Absagen und dann irgendwie auch durchhalten. Und am Ende die Frage, ob das eigene Abenteuer wirklich mehr ist als ein langer Urlaubsbericht. Mein Gast heute ist Martin Bissig. Er ist Fotograf, Speaker, Reisender, relativ bekannter Fahrradfahrer und mittlerweile auch Motorradfahrer und Autor von Goldene Pässe, Verbotene Städte, Motorradtraumziel Shangri-La. Darin erzählt er von einer 2000 Kilometer langen Motorradreise mit Freunden und Guide durch unbekannte Regionen Chinas, durch Kälte, Pisten, Bürokratie, tibetische Kulturregionen und jede Menge Improvisation. Martin, unsere Frage heute ist, wie verkauft man eigentlich so eine Reise, die ja viel mehr als nur eine kleine Geschichte ist? Also was braucht ein Verlag, bevor er Ja sagt und was muss man als Autor vielleicht schmerzhaft lernen? Deshalb erstmal herzlich willkommen, Martin, zu Meilen und Zeilen.
Dankeschön, Tim. Danke für die Einladung.
Ich habe dein Buch gerne gelesen, vor allem die Fotos haben mir wahnsinnig gefallen. Für mich war China irgendwie nie etwas, was mich gereizt hätte. Und jetzt nach deinem Buch denke ich so, ach, da muss ich auch mal hin. Und das ging deinen Freunden, die du mitgenommen hast, eigentlich genauso. Die hatten auch China nicht auf dem Zettel. Erzähl uns, wie du auf China gekommen bist und was dich da so begeistert.
Also ich war schon oft in China unterwegs. Das erste Mal, glaube ich, schon 2007. Und das Land hat sich ja wahnsinnig geändert in den letzten 20 Jahren. Und ich hatte für ein chinesisches Sportunternehmen, für einen chinesischen Veranstalter von Ultramarathons, habe ich die Anfrage gekriegt, ihren Event zu fotografieren in Zhongli. Das ist in der Nähe von Beijing in den Bergen. Und dort habe ich dann auch meinen Guide kennengelernt.
Den Ibin, genau, ja.
Genau, Guide und Übersetzer. In China kannst du ja praktisch nichts machen ohne Übersetzer. Und er hat mir dann eines Abends auf seinem Handy Fotos gezeigt von seiner Lieblingsregion in Sichuan und hat gesagt, hey, wenn du mal ein richtiges Abenteuer haben möchtest, dann musst du mit dem Motorrad kommen und dann zeige ich dir das. Und ich habe ihm an dem Abend gesagt, schau, wenn du mir das sagst, dann komme ich dann, gell? Und er sagt, ja, kein Problem, kein Problem. Und so habe ich dann noch am selben Abend meinen Freunden die Fotos weitergeleitet. Und die wissen schon, genau, wenn ich sage, komm, wir machen was, dann müssen die nicht lange überlegen und schließen sich mir an. Und so sind wir ein Jahr später dann in China gelandet auf die Motorradreise.
Ja, Wahnsinn. Und die Reise ist wirklich also so gut beschrieben und so gut fotografiert. Ihr hattet drei Motorräder, was ich nicht ganz verstanden habe, weil ihr wart ja eigentlich zu fünft unterwegs dann mit Ibin. Kannst du das erklären?
Also wir haben drei chinesische Motorräder gehabt. Eines war, glaube ich, noch eine Honda und Ibin hat sein eigenes Motorrad mit dabei gehabt. Also wir hatten schon fünf Motorräder insgesamt.
Ah, okay, weil ich hatte das im Buch so verstanden, dass ihr da irgendwie nur drei hattet. Aber ihr habt dann...
Genau. Und so sind wir dann losgestartet. Also eben, das waren zuerst einmal dann die bürokratischen Hürden, die da nicht ganz einfach zu überwinden sind in China, wenn du eine Übersetzung brauchst von deinem Fahrausweis und diese Übersetzung war dann falsch und dann mussten wir, da hatten wir am Schluss eine Übersetzung für einen Motorwagen, also für ein Fahrzeug und nicht für ein Motorrad. Ach. Und es war also kritisch, bis wir da gestanden sind bei der Motorradvermietung.
Und die haben danach nichts gefragt, ne?
Nein, denen war es total egal. Also die haben gesagt, die haben nicht mal einen Pass sehen wollen. Die haben uns einfach die Motorräder gegeben und dann konnte es losgehen. Aber ja, auch da, also ohne chinesische Hilfe hättest du da keine Chance. Da würdest du hättest keine Chance, da diese Motorräder überhaupt irgendwo zu mieten oder das überhaupt zu finden.
Ja, du bist eigentlich Radfahrer, ne? Du bist Canon Ambassador und da auch in der Szene relativ bekannt. Schätze ich es richtig ein, dass du nicht furchtbar viel Motorraderfahrung hast, weil du bist ja der Einzige, glaube ich, der auch zweimal gestürzt ist und sich dann auch den großen Zeh gebrochen hat und die anderen sind so mehr oder weniger Motorradprofis dann, oder?
Ja, Profis ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber die waren sicher besser unterwegs als ich. Und ich habe mit dem Motorradfahren eigentlich erst vor ein paar Jahren begonnen, wegen meiner Frau, die wollte unbedingt ein Motorrad. Und so kam ich dann zum Motorradfahren. Ist aber jetzt nie meine total große Leidenschaft gewesen. Also auch hier in der Schweiz. Also ich war bis jetzt in diesem Jahr, glaube ich, einmal auf dem Motorrad. Und die nächste große Reise steht jetzt dann schon an im September wieder mit den gleichen Freunden. Also ich bin da relativ, sage ich jetzt mal, nicht motorradmäßig ein bisschen ungeübt. Natürlich mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike hast du das Gefühl für zwei Räder und wie sich so ein Gefährt verhält, auch wenn es ein bisschen kritisch mal wird. Aber es ist schon so. Also ich würde mich jetzt nicht als eingefleischten Motorradfahrer da bezeichnen. Was aber der große Unterschied ist eigentlich zum Rad, was wirklich cool ist, du hast halt viel größeren Reach als mit dem ja. Fahrrad. Also mit dem Fahrrad machst du, sag jetzt mal, je nachdem 30 bis 80 Kilometer pro Tag, je nachdem, wie schnell klar. und wo du unterwegs bist. Und mit dem Motorrad machst du halt 200-300 Kilometer und hast halt viel mehr Möglichkeiten, die Landschaft zu erkunden. Das war dann schon cool für uns, weil wir dann halt innerhalb von so einer kurzen Zeit, innerhalb von diesen 2 Wochen eigentlich eine unglaublich riesige Vielfalt dieses Landes mitgekriegt haben, was ja auch immer noch ein kleiner Teil war am Schluss dann von China, das wir gesehen haben.
Ja, ein winziger Teil, wenn man das auf der Karte sieht, ne? Was ich so spannend fand, also für mich war China auch immer bisher ein überregulierter Staat, wo es keine Freiheit gibt und diese ganzen blöden Vorurteile, die man ja hat.
Genau.
Und dann vergessen wir bei sowas, oder ich zumindest, zum Beispiel die chinesische Mauer, die ihr ja auch gesehen habt. Ne? Also ein Kulturgut, was ja nun weltbekannt ist. Und wie war es für dich dann quasi, also ihr habt ja dieses China der Vorurteile gar nicht kennengelernt, sondern ihr wart in einem Land der totalen Freiheit gefühlt, natürlich auch wieder mit krankhafter Bürokratie, was du auch gut beschreibst. Aber am Ende ist es ja fast egal, wo man ist, in welchem Land, weil es stimmen ja die Vorurteile nie, oder?
Ja, das ist schon so, dass ich auch auf all meinen Reisen festgestellt habe. Also ich kam jetzt letzte Woche wieder zurück aus Pakistan, wo ich auf einer Skitourenexpedition dabei war. Und man hat einfach immer so bestimmte Ideen und so bestimmte Vorurteile im Kopf. Und diese treffen in der Regel dann wirklich überhaupt nicht zu. Und mit China ist das wirklich auch so, wie du es gesagt hast. Auch meine Freunde, oder? Die haben gesagt, kann man sich denn da frei bewegen? Kann man da überhaupt Motorrad fahren? Ist man da nicht kontrolliert und so? Und die waren absolut positiv überrascht. Ich kannte es ja von meinen vorherigen Reisen und wusste, dass es eigentlich total easy ist und total locker ist zum Reisen. Was halt wirklich die einzige große Barriere beim Reisen da ist, halt wirklich die Sprache, das Verständigungsproblem, aber auch dann die Zahlungsmöglichkeiten. Also da kannst du eigentlich praktisch nirgends mehr mit Cash bezahlen. Das geht alles nur noch über die App und bis vor kurzem konnte man seine Kreditkarte nicht auf diese App laden. Also warst du eigentlich ohne chinesischen Kumpel oder Guide sowieso aufgeschmissen, weil du nicht mal einen Kaffee kaufen konntest. Das hat sich jetzt alles ein bisschen vereinfacht. Auch die Einreisebedingungen wurden gelockert. Also wir können jetzt als Schweizer und, glaube ich, Deutsche auch visumfrei einreisen nach China. Ja. Die merken einfach auch, seit Corona fehlen denen die Touristen und die müssen es jetzt ein bisschen einfacher machen, den Leuten, dass sie da ins Land kommen. Aber wenn man dann mal da ist, also eben, klar, du hast überall so automatische Checkpoints, die dann die Autonummern und die Motorradnummern fotografieren und aufzeichnen, aber von dem merkst du eigentlich nicht. Also wir hatten wirklich die absolute Freiheit, die haben wir da genossen, ja.
Ja, und gleichzeitig seid ihr aber auch in ein Gebiet gekommen, plötzlich dann, wo keine Touris hin durften. Verrückt, ja, warum gibt es solche Gebiete immer noch?
Genau.
Und wie seid ihr da reingeraten?
Ja, also diese Gebiete gibt es natürlich aus ganz bestimmtem Grund. Also es ist schon so, du kannst dir vorstellen, wenn die chinesische Regierung keine westlichen Touristen da haben möchte, dann hat das einen ganz bestimmten, ganz guten Grund. Das ist tatsächlich so eine Klosterstadt, wo die chinesische Regierung relativ viele Leute deportiert hat. Also die haben die irgendwie ausgeschafft und irgendwo anders hingebracht. Und die haben auch irgendwie einen Teil von dieser Klosterstadt total platt gemacht. Das konnten wir eben selber nicht sehen. Ich hatte nur so dieses romantische Bild im Kopf von einem Kumpel, der da 12 Jahre davor war und wir wollten es unbedingt sehen. Am Tag davor hatte unser Guide gerade einen Crash, also da hat sein Motorrad komplett zerlegt und so waren wir alleine unterwegs. Und deshalb sind wir dann überhaupt auch in diese Situation geraten, dass wir da hier hereingefahren sind. Wir haben da diese No-Tourist-Schilder dann großzügigerweise einfach übersehen.
Ja, war ja auf Chinesisch.
Ja, das war schon auch auf Englisch, also okay. Das war schon auch gut, das war schon auch unmissverständlich für uns. Aber das Coole ist ja eigentlich, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist, einen Helm anhast, dich erkennt ja keiner als Tourist, solange du den Helm nicht ausziehst. Und als wir dann in dieser Klosterstadt waren, im Hotel, haben wir den Helm ausgezogen und die haben uns dann ganz verwirrt angeschaut. Und keine 5 Minuten später war da die Polizei vor Ort und hat da die Pässe eingesammelt und so. Ja, das war schon ein bisschen sketchy und eben dann hast du auch diese Translator-App und versuchst da mit Händen und Füßen dich zu erklären und das funktioniert so mehr schlecht als recht und hast du schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn du da deine Pässe einkassiert werden und du und dann heißt es irgendwie, fahrt uns nach und dann wirst du mit Blaulicht da raus eskortiert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, eben wenn man sich da ein bisschen diplomatisch verhält und irgendwie sich entschuldigt und sagt, oh, wir haben nicht gewusst und sorry und China ist das schönste Land der Welt, dann geht es ja in der Regel schon und wir haben jetzt nicht verbrochen. Wir waren jetzt einfach in diese Stadt reingefahren, wo wir nicht hätten rein dürfen. Aber es hat sich dann ja nachher dann in dem Sinn gelöst. Die haben uns da raus eskortiert, haben uns die Pässe zurückgegeben. Und so haben wir dieses Yachengar halt nicht gesehen. Und das ist halt schon etwas, das hast du in China dann halt ab und zu in solchen Gebieten. Auf der anderen Seite eben kriegst du als Tourist ja eigentlich recht wenig irgendwie von den ganzen politischen Problemen mit oder auch von den Unterdrückungen und von den völkerrechtlichen Diskrepanzen, die es da gibt. Jetzt als Tourist oder als Besucher siehst du nicht nur diese Seite, sondern siehst du eben auch vieles, viel Schönes und hast vor allem dann mit den Leuten zu tun, die da in dieser Region leben. Das ist die tibetische Minderheit und das war eigentlich so unser absolutes Highlight auf dieser Reise.
Euer Ziel war ja Shangri-La und ich kannte diesen Begriff jetzt, ich hatte nur so ein grobes Bild, ich dachte, das ist sowas wie Lhasa, weißt du, so eine ganz alte klösterliche Stadt, fast was Heiliges aus einer wirklich fremden Kultur und das Enttäuschendste für euch war, glaube ich, dann Shangri-La zu erreichen, das ist eigentlich nur eine Betonwüste, ne?
Ja, es ist ja so, eben das Shangri-La, das kommt ja eigentlich aus diesem Buch von Hamilton. Das ist eigentlich eine Fantasie oder eine imaginäre Stadt oder ein imaginäres Gebiet oder eine imaginäre Stadt in Tibet damals in dieser Geschichte, wo der Flugzeugabsturz stattgefunden hat. Und die Chinesen, die sind natürlich schlau, die haben gemerkt, okay, das Shangri-La, das widerspiegelt so eben diesen, wie du es gesagt hast, mit Lhasa, diesen Traum nach oder diese Idee nach diesem wunderschönen Ort in den Bergen. Und so haben die eigentlich dann bestimmte Städte dann einfach umbenannt in Shangri-La. Es gibt eigentlich jetzt mehrere Shangri-Las. Das erste Shangri-La, in dem wir waren, das war wirklich, das war sehr schön. Das war so eine alte Stadt, auch sehr tibetisch geprägt, buddhistisch geprägt. Und das zweite Shangri-La, das war dann das Shangri-La Town. Die haben einfach gesagt, wir heißen auch Shangri-La, um die Touristen anzulocken. Aber es war dann wirklich überhaupt nichts Schönes. Und die Grundidee von diesem Shangri-La eben ist dieses paradiesähnliche Zustand und diese Traumdestination. Und eben die Suche bei uns oder die ganze Idee nach dem Lesen von diesem Buch, das hat mir übrigens Ibin auch empfohlen, war dann auch, komm, wir suchen unser Shangri-La. Und die Frage ist halt immer, was ist dann dieses Shangri-La? Ist es wirklich ein Ort oder ist der Weg dahin oder ist die Begegnung mit den Menschen? Und am Schluss hat jeder so sein eigenes Shangri-La und seine eigene Bestimmung gefunden da auf dieser Reise. Ja, das spannend. Ist eigentlich so ein bisschen der Aufhänger, genau.
War von Anfang an dein Ziel, über die Reise ein Buch zu schreiben?
Nein, eben überhaupt nicht. Und das ist eigentlich noch witzig. Also ich hatte weder das Ziel, ein Buch zu schreiben, noch ein Ziel, die Story in die Magazine zu bringen. Und trotzdem muss ich sagen, war das eine der erfolgreichsten Geschichten, die ich publiziert habe. Ich glaube, die kam irgendwie in 18 oder 19 Ländern, wurde die publiziert in Motorradmagazinen. Und jetzt auch noch das Buch dazu. Also das war eigentlich nicht geplant, zumal, ich sage jetzt mal, ich war auf so vielen verrückten und wilden Reisen unterwegs und habe die begleitet mit der Kamera, dass ich gedacht habe, okay, also dieser zweiwöchige Trip, das war jetzt wirklich nur irgendwie in dem Sinn Urlaub mit Freunden, aber ich kann es natürlich dann nicht sein lassen mit meiner Kamera, habe die Kamera dabei gehabt, die Drohne dabei gehabt und habe dann meine Freunde mit dem Funk da hin und her geschickt, weil es einfach so visuell unglaublich spannend und abwechslungsreich war, dass ich dann gemerkt habe, als ich zurückkam, hey, es ist so viel passiert, wir haben so viel gesehen und eben dieser Aufhänger mit dem Shangri-La hat eigentlich das Potenzial, ein bisschen mehr zu sein, als dann wirklich nur ein Fotoalbum für Freunde. Und so ist dann daraus eigentlich die Magazingeschichte entstanden und so ein Magazin bringt ja in der Regel irgendwo zwischen 6 bis 12 Seiten und ein kurzer Text, also alles sehr verdichtet, was da passiert ist und wurde dem Abenteuer eigentlich nicht gerecht, welches wir dann erlebt haben während diesen 2, ein bisschen mehr Wochen.
Beschreib uns doch mal den Weg, wie du dann zu Delius Klasin gekommen bist, zum Verlag und was war so in deinen Augen der entscheidende Punkt, dass sie gesagt haben, komm, das machen wir?
Also ich habe ein riesen Netzwerk an Publikationen, wo ich meine Sportgeschichten publiziere, also sei es da Mountainbike, sei es Ski, sei es Trailrunning oder Gravel oder was auch immer. Und ich habe eigentlich all meine Publikationen, all meine Verlage angeschrieben, wo ich schon jemals etwas veröffentlicht hatte und habe gesagt, hey, schaut Leute, ich habe eine coole Motorradgeschichte, habt ihr vielleicht in eurem Verlagshaus eine Motorradpublikation. Und so auch Delius Klasing, der Herausgeber vom Magazin Bike, wo ich auch regelmäßig publiziere. Da kommt jetzt auch gerade wieder eine Story von mir, aber eben eine Bike-Story. Und die haben wieder zurückgeschrieben und gesagt, nee, Motorradmagazin haben wir keines, aber wir haben Motorradbücher. Und da habe ich schon gedacht, ja, okay, gut, Buch ist jetzt, das war jetzt überhaupt nicht meine Intention, aber ihr könnt es ja mal anschauen. Und dann war ich mit dem Redaktor dann im Gespräch und habe ihm auch da meine Bildgalerie geschickt. Und wie du gesagt hast, also die Bilder, das ist mein Hauptberuf. Ich bin ja Fotograf und ich bin nicht Autor. Und offenbar war ihm die Qualität der Bilder und vor allem auch die Vielfalt der Bilder gut genug, um zu sagen, ja, da kann man ein Buch daraus machen. Und ich selber habe ja keine Erfahrung, auch was Distribution und Auflage und alles anbelangt. Und meine Freunde haben mich gefragt und gesagt, okay, gut, also kauft das jemand oder will das jemand überhaupt lesen? Dann habe ich gesagt, okay, gut, Delius Klasing wird es wohl wissen. Ja. Die können das ja abschätzen, ob das ein Potenzial hat, zumindest, dass sie die erste Auflage irgendwie durchkriegen. Und so ist das dann eigentlich entstanden. Also wirklich, wirklich wie die Jungfrau zum Kind, total ungewollt, nicht geplant, nicht forciert, nicht gepitcht, also eigentlich nie jetzt irgendwie jemand angeschrieben im Sinne von, hey, ich habe da ein Manuskript, hättet ihr Bock auf ein Buch, sondern wahrscheinlich eine sehr seltene Gegebenheit, dass jemand meine Arbeit gesehen hat und zu mir gekommen ist, ein Verlag, und hat gesagt, hey, wir würden auch gerne ein Buch mit dir machen, hättest Lust darauf. Das ist wahrscheinlich nicht die Norm, so wie es sonst normalerweise funktioniert. Ja. Aber eben, ich kenne es halt, ich kenne es nicht anders, und von dem her ja, ist das jetzt meine Erfahrung mit Verlagen und wie man zu einem Autor wird.
Ja, lustig. Vor allem, ein Fotograf kann ja nicht automatisch schreiben, so wie ein Schreiberling wie ich nicht automatisch fotografieren kann. Also ich fange gar nicht an zu fotografieren, weil ich weiß, ich bin einfach nicht gut da drin. Ja, da gibt es Typen wie dich, die haben ein anderes Auge, natürlich auch ein anderes Setup, andere Erfahrungen, und ich lasse es. Und jetzt musstest du aber quasi ja schreiben. Wie lief das dann? Weil auch das ist eine Kunst, das ist ein Handwerk.
Absolut. Und ich würde mich auch jetzt nie als Journalist bezeichnen. Ich darf mich jetzt aber dann inzwischen als Autor bezeichnen, weil ich offenbar ein Buch rausgebracht habe. Also das darf ich jetzt. Aber ich würde jetzt nie sagen, ich bin Schreiberling. Und wie du sagst, es ist immer auch ein Kompromiss, gell? Also man kann ja zwar auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, und ich würde mal sagen, ich kann von allem ein bisschen, aber von nichts wirklich richtig gut.
Das Gefühl kenne ich.
Und meine Stärke ist klar das Visuelle, das heißt Fotografie, das ist das, was ich kann, wo ich mich auch sicher drin bewege. Muss aber auch sagen, dass ich in den letzten Jahren immer wieder die Geschichten geschrieben habe für die Bike-Magazine. Mhm. Also es kommt ganz darauf an, mit wem, dass ich unterwegs bin, mit welchen Athletinnen und Athleten. Es gibt Athleten, die selber schreiben, da ist klar, dann machen die diesen Job, und ist eigentlich auch cool, weil wenn du so eine Geschichte erlebst, oder, dann möchtest du ja eigentlich auch verschiedene Blickwinkel haben auf diese Story. Und wenn jetzt ich als Fotograf, ich bin ja eigentlich der Betrachter von außen, der das Ganze dokumentiert, und wenn dann halt noch ein Athlet oder eine Athletin die Story schreibt, dann kommt es aus der Ich-Perspektive, dann hast du irgendwie wie zwei verschiedene Betrachtungsebenen von dieser Story. Wenn ich alles mache, das heißt, wenn ich die Fotos mache und die Geschichte schreibe, dann ist immer so ein Drittblick, also immer so ein Blick von außen drauf, obwohl ich eigentlich auch Teil dieser Expedition bin. Und trotzdem, in den letzten Jahren kam es immer öfters vor, dass ich dann auch Berichte geschrieben habe für die Bike-Magazine.
Dann auch in der Ich-Form?
Ja, genau.
Okay,
genau.
Spannend.
Die wurden dann aber auch immer relativ 1:1 veröffentlicht, was mir gezeigt hat, entweder haben die keinen Bock, irgendwas umzuschreiben, oder das Ding ist
oder
so
du bist
gut,
doch besser, als du denkst.
Oder das Ding ist offenbar gut genug für Print. Und ich versuche dann halt schon immer so sehr persönliche Anknüpfungspunkte da reinzubringen. Also oft die Geschichten, wo ich war, jetzt in Patagonien oder in Bhutan, oder jetzt habe ich gerade eine Geschichte geschrieben Nepal, wo ich letztes Jahr war. Und da gibt es halt immer so ganz bestimmte Anknüpfungspunkte, sehr persönliche Story-Einleitungen. Und das ist halt so, wie ich das dann halt erzähle von mir aus. Und das mache ich ja bei meinen Keynotes auch, und Geschichten erzählen, das ist schon etwas, was mir liegt. Aber ich bin jetzt sicher nicht der Effizienteste darin, wie du wahrscheinlich jetzt nicht der Effizienteste darin bist, dann Fotos zu bearbeiten. Wenn du das einfach nicht oft machst, dann fehlt dir einfach die Routine und auch ein bisschen so das Handwerk. Und aber offenbar hat gereicht.
Wie war es denn dann? Also du hast dann ja das Manuskript abgegeben, also natürlich mit den ganzen Fotos, was wahrscheinlich mehr Arbeit ist als das Schreiben, kann ich mir vorstellen. Und haben die dann groß rumlektoriert oder haben die gesagt so, nö, das ist gut, das nehmen wir zu 90-95%?
Ja, genau.
Echt, ne? Super. Wow.
Ja, ja. Mhm. Also da gab es ein paar kleine Details. Zum Beispiel habe ich alles in der Vergangenheit geschrieben, weil ich ja jetzt hier bin und zurückschaue und der Lektor hat gesagt, das müssen wir in Präsenz schreiben, weil die Leute dann sich direkt eingezogen fühlen in die Story. Aber sonst, nein, das war mehr oder weniger 1:1, haben die das übernommen vom Storytelling her. Bestimmt dann auch noch ein paar schweizerisch angehauchte Ausdrücke, die man ein bisschen ins richtige Hochdeutsch übersetzen musste. Aber
sag mal ein Beispiel.
Bei Matura kommen wir gar nicht in Sinn, aber wir haben halt so Velofahren, das ist dann bei Radfahren oder so Zeugs halt. Oder halt so bestimmte Ausdrucksweisen, die dann jetzt nicht ganz hundertprozentig deutsch sind. Auch das Doppel-S kennen wir ja nicht bei uns. Also dieses geschwungene Dings da. Und das sind dann Schreibweisen. Aber sonst, nee, im Großen und Ganzen bekam ich dann das PDF mit dem Layout. Da muss man noch ein bisschen rumschieben, weil Bild nicht immer ganz zu den Texten passte. Aber sonst, im Großen und Ganzen war das eigentlich gut. Und dann durfte ich noch dann die Bildunterschriften und die Quotes machen von diesen einzelnen Seiten. Das hat dann auch relativ viel Zeit und viel Arbeit in Anspruch genommen. Also so ein Buch ist jetzt schon nicht etwas, was du so einen freien Mittwochnachmittag rasch durchmachst. Das ist schon sowas. Also der Aufwand ist schon gewaltig.
Ja, genau. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie lange hast du insgesamt gebraucht?
Oh, keine Ahnung, kann sich sagen, Monate, das ist ein Prozess. Ne? Ja. Das ist ein Prozess, der geht über mehrere Tage, Wochen, natürlich nicht dauernd, sondern du machst mal da mal was. Auch jetzt beim Schreiben, oder? Da musst du mal die Ideen sammeln, da musst du das irgendwie in eine Form bringen. Das Coole oder das Einfache war ja und so etwas, das läuft ja relativ chronologisch ab. Also das heißt, du hast ja wenig Zeitsprünge da drin, du musst wenig verschachtelte Erzählebenen haben, sondern es geht ja eigentlich von der Einleitung, wie es war, wie kommen an, wir reisen dahin, wir machen das und am Schluss hast du so eine Quintessenz.
Genau, du hast quasi die Reise als roten Faden.
Genau.
Relativ easy, ja.
Genau, und das hilft natürlich. Oder sobald es ein bisschen komplex wird oder wenn du da irgendwie hin und her springen musst, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber so konnte ich das gut für mich so ein bisschen auflisten, habe dann Kapitel um Kapitel dann mal niedergeschrieben und so ein bisschen geschaut, eben wie ist der rote Faden, was zieht sich durch. Und auch dann am Schluss mit der Quintessenz, eben ich habe ja dann noch den Zehen gebrochen und alles, hatte einen Sturz. Aber eben am Schluss, und das war für mich dann schon immer am Anfang, aber auch schon der Aufhänger, das hat mir schon ein bisschen geholfen, ist eben diese Suche nach diesem Shangri-La und was ist dieses Shangri-La dann wirklich und ist das wirklich ein Ort oder ist jetzt das, wo man sich jetzt Monate darauf freut, dann wirklich das Highlight oder ist es eben die Umwege, die du gehen musst, ist das wahre Highlight und so. Das hilft dir dann schon ein bisschen beim Schreiben und beim Navigieren, wenn du merkst, okay, ich habe so ein bestimmtes Endziel, wo ich darauf hinschreiben möchte oder wo es dann ein bisschen rausläuft. Und so ist mir das dann eigentlich relativ einfach gefallen. Halt irgendwie, eben wenn du halt nichts erfinden musst oder wenn du nicht kreieren musst, sondern du kannst einfach erzählen, was passiert ist. Genau, es ist ja so viel passiert während dieser Zeit.
Zum Glück, sonst hättest du nichts zu schreiben gehabt.
Ja, genau, sonst wäre das Buch halb so dick geworden oder dann wäre es vielleicht beim Magazin geblieben.
Ja, es ist immer das Thema, ich kenne das auch von meinen Abenteuern. Du wünschst dir natürlich, dass alles glatt läuft, aber ein glattes Abenteuer ist kein Abenteuer. Ja, und dann kommen bei euch eben die Dinge dazu. Also dein Freund und Guide Ibin ist gestürzt und sein Motorrad war wirklich Schrott. Ja, zum Glück ist ihm nichts passiert. Das heißt, ihr musstet alleine weiter. Dann bist du zweimal gestürzt. Einmal ist dir das Motorrad auf den Fuß gefallen, da ist aber nichts passiert. Beim nächsten Mal hast du dir dann den großen Zeh gebrochen. Was jetzt von außen klein klingt, mein Gott, ein gebrochener Zeh, aber ich weiß auch von mir, ich hatte mal drei Zehen gebrochen und du kannst halt einfach nicht mehr gehen. Also du brauchst halt Krücken oder eigentlich kannst du nicht mehr auftreten. Und dann hast du genau das, was du dir nicht wünschst für das Abenteuer, aber du hast genau das, was du dir für das Buch wünschst. Ist ja eigentlich verrückt, ne? Es reisen immer im Grunde zwei Leute mit, die sitzen auf dem Sattel. Der eine, der gerne möchte, dass es glatt läuft und der andere, der denkt, scheiße, es müsste was passieren, damit wir ein gutes Buch haben.
Genau, also durch das, dass ich ja irgendwie keinen Druck hatte, eine Geschichte heimzubringen, war es im ersten Moment natürlich eher ein Ärgernis und echt so eine gebrochene Zehe tut verdammt weh, vor allem wenn du Motorrad fahren musst.
Zum Glück rechts, ne, muss man sagen, weil du musstest mitten nicht schalten, also mit dem Fuß, weil das wäre wahrscheinlich nicht gegangen.
Genau. Du wusstest aber nicht, okay, ist jetzt mehr als nur ein Zehen kaputt, weil es hat echt wehgetan. Ich habe nicht gewusst, habe ich mir den ganzen Fuß irgendwie zerstört. Ja. Ich wusste auch, hey, wenn ich zurückkomme, ich habe wieder Fotoshootings, ich muss draußen sein. Da hast du natürlich tausend Gedanken, und bis ich dann im Spital war und eben gesehen habe, dass es nur eine große Zehen war, dann war ich dann auch recht wieder erleichtert. Aber ja, gehört halt zur Geschichte dazu. Nächstes Mal jetzt, wenn ich unterwegs bin, muss es nicht mehr sein. Kann ich gut sein ohne Story hin oder her. Von dem her, aber das hat jetzt halt dazugehört und ist jetzt ein Teil der Geschichte.
Ja, die Story hätte auch ohne deinen gebrochenen Zeh absolut getragen.
Absolut.
Also so genau. Ist es nicht. Ne?
Genau.
Ja,
genau.
Das ist im Grunde das wirklich, was man nicht sich wünscht. Und ich weiß auch, dass das dann weiter mitreißt, weil du hast genau die Zukunft vor dir. Du weißt, oh Gott, ey, hoffentlich kann ich weiter arbeiten, denn du bist ja nun auch freiberuflich.
Genau.
Und man weiß eben auch, so ein Buch bringt, außer wenn es ein Bestseller wird, und davon ist fast nicht auszugehen, also die Chance ist wahnsinnig gering,
ja,
bringt halt auch nicht richtig Geld ein. Ja, das ist auch das Thema, ne? Und ja, das ist schwierig dann.
Genau, also ich sehe es auch wirklich als eine einmalige Erfahrung, und ich habe jetzt auch nicht da die Intention, da irgendwie groß in das Buchbusiness einzusteigen, wenn ich sehe, was das an Zeit und Energie kostet, ist natürlich schön, wenn man es hat. Und ich habe jetzt ein Buch, also von dem her einmal im Leben ein Buch geschrieben, check. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt das irgendwie wirklich verfolgen möchte. Wenn es sich wieder ergibt, ja. Wieso nicht? Oder irgendwie eine Sammlung von Stories, die ich auch habe, wieso nicht? Aber ich gehe jetzt nicht los und sage, ich will jetzt was unternehmen, wo das Buchprojekt an erster Stelle steht oder der Aufhänger ist dafür.
Wie wichtig war eigentlich dem Verlag, dass du halbwegs prominenter Radfahrer immerhin bist? Ja, also dass du schon viel publizierst, dass du eine gewisse Community hast. War denen das auch wichtig? Weil ich weiß mittlerweile, also wenn du irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Insta-Follower hast, dann kriegst du leichter einen Verlag, als wenn du keine hast.
Also ich gehe mal schwer davon aus, dass es denen ziemlich egal war, weil ganz ehrlich, außer in dieser kleinen Fahrradbubble interessiert sich ja keiner für das, was ich tue. Also von dem her denke ich jetzt mal, dass das für die nicht wirklich relevant war, zumal es eine komplett andere Zielgruppe ist.
Ja, genau.
Ich glaube schon, dass wahrscheinlich eine Kombination von der Qualität der Bilder, weil es ja doch ein sehr visuelles Buch ist, das hat jetzt sicher sehr gut geholfen, und die haben jetzt wirklich auch fast jedes gute Bild von mir da abgedruckt, was auf der Reise entstanden ist. Also für viel mehr Seiten hätte es dann nicht gereicht. Also von dem her, weil wir halt eigentlich nur eine beschränkte Zeit unterwegs waren.
Klar.
Also das war dann schon irgendwann mal fertig mit Content. Aber ich denke mal, dass wahrscheinlich die Kombination von einer guten Geschichte, die exotisch ist, aber nicht zu krass im Zusammenhang mit Bildmaterial, das einem so ein bisschen träumen lässt. Und ich schaue mir das Buch auch ab und zu wieder mal ein bisschen an und blättere durch und muss schon sagen, wow, das ist schon krass, was wir in den 2 Wochen erlebt haben. Also
ja,
da habe ich echt selten auf so einem Trip, dass du so eine Fülle an visuellen Eindrücken hast von halt auch wirklich Kultur, Menschen, Essen, Landschaft, Action, Freundschaft, da ist wirklich alles dabei. Und das so krass kombiniert oder so krass komprimiert auf diese 2 Wochen oder auch wirklich nicht gewollt. Also ich ging ja da nicht mit dem Job hin, sondern das ist ja alles entstanden aus Freude einfach an der Arbeit. Und vielleicht ist das am Schluss vom Tag ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass man es nicht tut, weil man muss, sondern weil man tut, weil man es will. Und die Motivation ist eigentlich die Passion und nicht das Buchprojekt, das im Vordergrund steht, sondern einfach den Spaß daran zu haben, das zu dokumentieren.
Ja.
Und ja, die Qualität, die kommt dann, oder der Erfolg kommt dann nachher automatisch, wenn die Qualität dann stimmt.
Ja, und vor allem dann am Ende eben nicht nur Fotos zu haben, sondern so ein Buch in der Hand zu halten. Ich weiß von mir, das ist so wahnsinnig viel wert und es macht mich so unfassbar glücklich und dankbar, und das wird dir wahrscheinlich genauso gehen, ne?
Ja, genau. Ich kenne es natürlich ein bisschen von den Magazin-Stories, oder? Da kriege ich auch jeweils noch Papier- oder PDF-Abzüge, und das ist schon cool. Das ist halt ein bisschen etwas, was ein bisschen länger wert macht, nur 2 Sekunden, und dann scrollt man wieder weiter weg und dann ist das schon ein bisschen was Langlebigeres. Und ja, halt auch ein bisschen so ein Referenzprojekt jetzt für mich, wo ich sagen kann, hey, schau, ich habe noch ein Buch herausgegeben. Ist natürlich schon cool, aber wie schon gesagt, ich glaube, wenn man jetzt davon leben müsste, wenn man davon wenn man damit sein Geld verdienen muss, dann wird dann schnell als Spaß Kampf, und dann
ganz genau.
denke ich ist dann auch die Motivation eine andere. Und wenn du da eben, wie du gesagt hast, dann bei den Verlagen anklopfen musst und dann schauen musst, dann wirst du 10, 20, 30 Mal abgelehnt. Oh, das stelle ich mir dann schon echt hart vor, wenn man damit sein Geld verdienen muss.
Ja, ist auch total demotivierend. Also es ist eine wirklich schwierige Branche. Ich habe es in den letzten Jahren erlebt. Da nochmal mit Themen reinzukommen, ja, ist schwierig. Aber hey, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Verrat uns zum Schluss noch, du hast gerade gesagt, dass du im September noch ein Abenteuer hast. Was steht an?
Also wir gehen mit denselben Jungs, gehen wir wieder auf Motorradtrip nach Lesotho und Südafrika.
Ach, wow.
Genau, da sind wir mit den Motorrädern in Lesotho unterwegs. Und ja, wieso Lesotho? Also wir haben oder die Kumpels von mir, die wollten nach Namibia. Für mich war dann Namibia auch so ein bisschen, kenne ich und ist ein bisschen sehr touristisch. Und ich möchte da irgendwie wohin, wo es jetzt halt keine Touristen oder weniger Touristen hat und weniger Motorradfahrer. Und nur schon die Logistik ist da ein bisschen tricky, weil du kriegst irgendwie in Lesotho keine Motorräder, du musst es über Südafrika mieten und da in Durban, wo du landest, kriegst du keine. Die müssen jetzt extra Motorräder von Cape Town da 2 Tage dahin karren für uns. Also nur schon auch da wieder, also die logistische Eintrittshürde ist schon so groß, dass viele es sein lassen. Und auch der Motorradvermieter hat gesagt, oh, seid ihr sicher, Lesotho, das ist gefährlich, keine Rettungskette und so, bla. Und ich so, wow, genau deswegen gehen wir. Tönt genau nach dem, was wir wollen. Ja, und das ist so das Nächste, was wir machen. Aber auch da wieder, denke ich jetzt nicht, dass es für ein Buch reicht, muss es aber auch nicht. Ich nehme auf jeden Fall die Kamera wieder mit und dokumentiere es. Und wenn es was gibt, wenn es für einen Magazinartikel reicht, dann cool. Und sonst haben wir einfach eine gute Zeit.
Wow, viel Spaß, passt auf euch auf. Martin, vielen, vielen Dank.
Danke, machen wir. Danke dir.
Das war von Meilen und Zeilen. Abenteuer, Literatur. Wenn es euch gefallen hat, checkt die Shownotes. Hier könnt ihr den Podcast unterstützen. Für nur einen Cappuccino im Monat gibt's exklusive Inhalte und ein Videogespräch mit Tim gratis.